Hey Julia, ich bin's, Diana. Ich habe heute Professor Dr. Dr. Christine Josten von der Deutschen Sporthochschule Köln zu Gast, eine ausgewiesene Präventionsexpertin, die mich damit überrascht hat, dass sie selbst nicht ins Fitnessstudio geht, obwohl sie sicherlich am allerbesten weiß, wie wichtig Muskeln sind. Darüber wollte ich sofort mehr wissen. Hör mal rein. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Professor Dr. Dr. Christine Josten, die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Sportmedizin, Ernährungsmedizin und ärztliche Psychotherapie, ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und leitet am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln die Abteilung für Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Herzlich willkommen, Professor Josten.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe schon über Sie gesprochen in Meno an mich. Und zwar, also unsere Hörerinnen kennen Sie schon. Und zwar in der Folge, wo wir unser dreijähriges Jubiläum gefeiert haben. Da ging es natürlich auch um die Frage, was haben wir denn gelernt? Also wir beide, die Hosts von Meno an mich aus diesen 3 Jahren. Und in dem Zusammenhang habe ich gestanden, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehe.
So was.
Und da habe ich von Ihnen erzählt. Dann das war ein, so ein bisschen, da war ich ganz geflasht. Wir kennen uns ja, oder wir haben ja erstmals miteinander gesprochen für die Apothekenumschau.
Ja.
Da habe ich Sie interviewt zum Thema Alltagsbewegung. Und da haben Sie in dem Gespräch mal fallen lassen, Sie gehen auch nicht ins Fitnessstudio.
Nein.
Ich so, was?
Mach ich auch nach wie vor nicht.
Machen Sie nach wie vor nicht. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der Frage, also ich meine, Sie sind Professorin für Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Sie sind eine absolute Präventionsexpertin. Fühlen Sie sich beim Nicht-ins-Fitnessstudio-Gehen auch manchmal ganz schlecht und denken, dass Sie einen Fehler machen?
Also, das ist aber eine gemeine Frage. Ja. Also vielleicht muss man dazu sagen, dass Bewegung und Sport ja nicht immer gleich Fitnessstudio bedeutet. Mhm. Ich habe wirklich tatsächlich immer wieder zahlreiche Versuche unternommen, doch reinzugehen. Und der Hintergrund, das vielleicht zu machen, ist dann dort angeleitet Krafttraining zu machen. Also da können wir vielleicht später nochmal genauer ins Detail gehen, warum.
Unbedingt.
Aber ich bin tatsächlich so eine begeisterte Alltagsaktivistin. Das muss man dazu sagen, weil das klingt immer so, als, also ich bin nicht wirklich sportlich, aber ich mache total viel Sport. Oder ich bewege mich einfach auch total viel. Und das vor allen Dingen jeden Morgen, wenn ich hinter meinem Hund herrenne. Mein Hund ist aber ein sehr, sehr kleiner Hund. Und manchmal werde ich auch ausgelacht. Das ist ein Chihuahua. Das muss man immer so ein bisschen mit. Sehen Sie, das ist die normale Reaktion auf meinen Hund.
Das war ein freundliches aber Lachen. Das war kein Auslachen.
Das stimmt. Es ist auch ein freundlicher Hund. Nur tatsächlich ist es so, dass ja Fitnessstudio nicht gleich Bewegung bedeutet. Und das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil ich schon weiß, wie wichtig Bewegung ist. Und ich habe deswegen nicht so ein ganz großes schlechtes Gewissen, weil ich es eben sonst sehr stark in den Alltag auch integriere.
Aber also ich möchte da nochmal nachhaken, ne? Wir mittelalten Frauen, wir werden ja geduscht von Empfehlungen. Und diese Empfehlung, sich um die Muskeln zu kümmern, ja, weil eben der Muskelabbau läuft, insbesondere ab 50, also ab der Menopause ungefähr läuft, die würde ich sagen, ist da wirklich ganz groß und ganz laut. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so angesprungen. Also ich würde gerne schon noch mal einmal mir das genauer angucken, wie weit kann man diesen Muskelabbau tatsächlich auch im Alltag aufhalten? Also halten Sie das für möglich, das vollumfänglich zu tun? Oder haben Sie jetzt diesen Kompromiss für sich persönlich gefunden, den ich ja genauso gefunden habe, zu sagen, okay, ich weiß, es ist wichtig, aber ich mache es trotzdem nicht. Das wissen Sie natürlich besser als ich jetzt. Ne?
Also die Studienlage sagt, dass die Bewegungsempfehlung oder dass die Bewegung im Alltag natürlich nicht ausreicht, um den Muskelabbau aufzuhalten. Das ist ein Alterungsprozess und wir werden nicht alles, was uns älter macht, einfach mal so schnell im Alltag auch irgendwie ausrechnen können. Jetzt ist aber natürlich auch wieder hier Alltagsaktivität nicht gleich Alltagsaktivität. Aber das, was ja hinter Ihrer Frage steckt, ist, wie wichtig ist der Muskelerhalt. Und da erwischen Sie mich doch, dass ich dann immer wieder denke, oh, ich muss da mehr machen. Ich muss auch für mein Gleichgewicht mehr machen. Und der Reiz, den wir brauchen als ältere Damen, also als diejenigen über 50, das ist natürlich schon ein höherer Reiz als jemand, der eben noch unter 50 ist. Ne? Und da deswegen ist das mit den Alltagsaktivitäten immer ein unendlich wichtiger, motivierender Einstieg. Aber letztendlich, um wirklich gezielt was für den Muskelaufbau zu tun, brauchst du schon mehr als dann nur Alltagsaktivitäten. Und damit meine ich wirklich nur Alltagsaktivitäten. Es gibt ja auch noch so Fassungen, dass man schnell mal kurz die Treppe hochrennt. Dann sind sie natürlich schon sehr stark im kräftigenden Bereich. Und das hat auch wiederum gezeigt, da erreicht man tatsächlich auch einen Kraftzuwachs. Inwiefern das wirklich auf lange Sicht den Muskelabbau stoppt, da muss es ja auch Untersuchungen geben, die über Jahrzehnte gehen. Und die gibt's einfach in der Form noch nicht.
Das heißt, Sie liebäugeln eigentlich auch die ganze Zeit damit oder denken, ja, es müsste eigentlich sein, aber ich kann mich noch nicht überwinden. Das höre ich da so raus?
Ja, das hören Sie richtig raus. Aber ich habe hier neben mir, das sehen Sie jetzt nicht so ganz, aber eine Wasserflasche. Man könnte ja auch mit so kleinen Wasserflaschen und so diesen 500 Milliliter Wasserflaschen oder ganz Literflaschen, mit kleinen Hanteln kann man trainieren, mit elastischen Bändern kann man trainieren. Also man braucht auch da nicht unbedingt das Fitnessstudio. Aber der Reiz sollte schon sein. Und da haben Sie leider recht, da haben Sie mich erwischt.
Naja, ich hab mir erhofft, dass Sie sagen, nö, braucht man alles nicht. Aber ehrlicherweise hatte ich das schon befürchtet.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, wenn ich darf. Es braucht tatsächlich da aber auch nicht nur das Training, sondern da braucht es auch doch, und da profitieren wir im höheren Alter mehr von einer entsprechenden Eiweißzufuhr. Das heißt also, während wir normalerweise ja bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag liegen, das ist so die allgemeine Empfehlung, sagt man hier, und das ist, wird sicherlich im höheren Lebensalter nochmal wichtiger, auf 1,1, vielleicht 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu gehen. Also es muss schon die Kombination sein. Wir brauchen also auch das Eiweiß oder die Proteine eben, um die Strukturen zu haben, um Muskulatur aufzubauen und zu erhalten.
Ich erinnere mich, in dem Gespräch damals haben Sie gesagt, es gibt eine gestrichelte Linie bei jeder Art von Bewegung zwischen Kraftanteil und Ausdaueranteil. Vielleicht sollten wir das nochmal so ein bisschen besprechen. Also, weil ich glaube wirklich, dieses Du musst Kraftsport machen, das wird mit einer Intensität an uns herangetragen, dass da fast schon so ein Widerstand sich in einigen rührt. Wie kann man denn den Kraftanteil im Alltag optimieren? Also bei welchen Bewegungen in Ihrem Alltag denken Sie, ah toll, super, Kraftanteil?
Erstmal fand ich das sehr spaßig, dass Sie das mit dem Widerstand gesagt haben, weil ja Krafttraining auch gerne mal als Widerstandstraining bezeichnet wird.
Das stimmt.
Und das steckt also im Namen schon drin.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben, und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes, und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Widerstand sich regt gegen dieses Pumpen. Also das ist ja so diese Vorstellung, und deswegen auch diese Assoziation mit dem Fitnessstudio. Und das kann man sehr gut eben übertragen. Also schon allein, wenn Sie kleine Lasten heben. Also wenn ich jetzt meinen 4-Kilo-Chihuahua, also es ist ein etwas schwererer Chihuahua, heben würde, dann ist das ja auf gewisse Weise auch Krafttraining. Und wir haben diese Bandbreite, und wenn Sie Fahrrad den Berg hochfahren, ist da auch ein ganz hoher Kraftanteil beispielsweise. Also es sei denn, man hat ein E-Bike, dann wird es ein bisschen leichter. Aber da ist ein großer Kraftanteil drin. Das heißt also auch bergauf gehen oder Treppensteigen, da ist auch ein großer Kraftanteil drin. Und das sind Dinge, gerade das Treppensteigen könnte man ja sehr gut in den Alltag integrieren. Und je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit ich das mache, habe ich natürlich auch unterschiedliche Intensitäten. Wenn ich hoch sprinte, das sind ja diese wirklich intermittierenden, kurzen, hochintensiven Belastungen, die im Moment ja auch ganz in sind. Und die scheinen tatsächlich eben auch die Kraftfähigkeit, die Power von uns zu stärken. Und das sind Sachen, die man gut auch in den Alltag reinnehmen kann. Oder nehmen Sie solche Dinge wie Wasserkisten tragen oder solche Sachen. Und das zeigt ein Stück weit auch die Verbindung, die wir brauchen für den Alltag. Weil je besser wir in solchen Alltagssachen funktionieren, umso leichter wird ja auch unser Alltag. Und so besser erhalten wir uns unsere Funktionsfähigkeit fürs höhere Lebensalter. Und das bedeutet schlichtweg auch wieder Teilhabe. Und das steht ja sehr stark im Zentrum vom gesünder Älterwerden, sage ich mal.
Mm. über diese kurzen intermittierenden Bewegungseinheiten im Alltag, ne? Das war ja unser Thema für die Apothekenumschau. Mm. Da hatte ich sie befragt zu einer Studie, wo es genau um diese, also die Abkürzung ist ja WILPA, wo es genau um diese Bewegungseinheiten ging. Und das war ja absolut sensationell, was die gebracht haben im Hinblick auf das Sterberisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Halbierung, ne? Das ist ja da das eine Ergebnis, was ich jetzt hier mal nennen will. Ich möchte Sie aber fragen, warum? Also wie erklären Sie sich dieses sensationelle Ergebnis? Sie haben jetzt ja schon was gesagt zum Thema Kraftanteil, aber was an da ja anspringt, ist diese fantastische Reduktion des Sterberisikos bei Herz-Kreislauf durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Also zum einen ist die Datenlage ja noch besser geworden inzwischen und die es hat sich auch eine Reduktion der Sterblichkeit bei Krebserkrankungen gezeigt. Nicht in der Größenordnung wie bei kardiovaskulären oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Trennschärfe allerdings ist nicht immer ganz klar, über was man so spricht. Also im Moment mischt sich da relativ viel mit diesen vigorous Intermittent Physical Activity, also diese WILPA, das mixt sich so ein bisschen mit den sogenannten Exercise Snacks und auch die sind Bewegungspausen, waren früher schon in Schulen eigentlich ganz in. Und dann gibt es den Versuch der Trennung, dass das eine Exercise Snacks eben eher strukturiert und geplant ist und dieses andere eben sehr schnell mal in den Alltag eingestreut werden kann. Und dann gibt es auch Hinweise, wie viel man davon machen soll. Das ist sicherlich vielleicht auch nochmal wichtig, bevor ich sage, warum das so erklärbar ist. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass sind so die Fragen, die ich im Moment oft gestellt werde, auch mit den Needs, mit den Non-Exercise Activities, Thermogenesis, also auch nochmal diese Sachen, wie viel verbrenne ich an Energie oder wie viel mache ich Umsatz durch dieses kleine Hampeln, also wenn ich jetzt mal mit den Armen oder wenn ich eben mehr stehe als sitze und solche Dinge. Und auch da hat sich gezeigt, dass wenn ich in einer Stunde das Sitzen ersetze durch Stehen, dass ich den Kalorienumsatz von mir selber verdreifachen kann in dem Fall. Aber vielleicht ist unsere Welt so bewegungsarm geworden, muss man kritisch sagen, dass vielleicht solche kleinen Reize eben auch schon so einen immensen Effekt aufzeigen. Und dass wir vielleicht dann doch nochmal ganz anders denken müssen und sagen, wie viel brauchen wir denn generell, um gesund zu bleiben? Und auch wenn wir sehr hohe Bewegungsempfehlungen haben, wie kann ich die denn am besten erreichen? Und da tragen eben diese kleinen Impulse, sage ich mal absichtlich, ne? Wie Exercise Snacks, wie kleine Bewegungspausen, wie wirklich kurze, hochintensive Einheiten dazu bei, den Weg in die Bewegung zu finden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Mit diesen hohen Empfehlungen meinen Sie die Empfehlung der WHO?
Ja, ganz
das
genau.
Sind ja 5 Stunden in der Woche moderat oder 2,5 intensiv, ne? Plus 2-mal die Woche Krafttraining. Also das ist wirklich viel. Ne? Und es hat sich ja auch gezeigt, dass diese Empfehlungen viele trotz allem überhaupt nicht erreichen. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Grund, warum die Forschung an diesen kurzen Einheiten mehr geworden ist. Weil sie einfach gezeigt hat, es interessiert sich nicht jeder für Sport.
Ja, vielleicht tatsächlich nochmal bei den WHO-Empfehlungen. Die kommen ja eigentlich aus diesen 30 Minuten an 5 Tagen in der Woche moderat und das ist eben auf 1 Stunde an 5 Tagen in der Woche, also zwischen 30 und 60 Minuten. Das heißt also, wir haben immer noch 2,5 Stunden moderat, wäre schon so der Zielkorridor startet da. Und je mehr, desto besser. Und bei intensiv geht man von 75 Minuten bis 150 Minuten auf. Also das, was Sie gesagt hatten da gerade. Und dann gibt es immer diese rheinländische Mixtur, sage ich mal, die sagt, oder eine Kombination aus beidem oder überhaupt. Und dieses oder überhaupt, das sind natürlich genau dieser Einstieg dahinter. Und was sich in eigentlich allen Studien durch die Bank weg zeigt, also wir finden, das knüpft so ein bisschen an der Frage von eben auch auf, warum ist denn das erklärbar mit dem Nutzen hinter vigorous Einheiten für Herz-Kreislauf oder gegen Herz-Kreislauf-Erkrankung? Das steigert halt einmal die Kraft, das steigert aber auch die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und sowohl unsere Leistungsfähigkeit im Kraft- wie auch im Ausdauerbereich gelten als, wir nennen das immer Surrogatparameter, also Marker, die zeigen, warum bleibt man denn gesünder und was sind unsere Marker für gesund bleiben, gesund erhalten, was senkt dann eben die Morbidität, also das Krankwerden und auch die Mortalität, die Sterblichkeit dahinter. Was sich aber auch gezeigt hat, war, und das ist eben vielleicht das viel Wichtigere dahinter, dass die Adhärenz gesteigert wird, also das Dranbleiben. Und was nützen mir die besten Empfehlungen? Und ich finde die schon wichtig, dass die Weltgesundheitsorganisation gemacht hat. Achtet darauf, wenn ihr Bewegung als Medizin versteht, dass wir auch die Medizin in richtiger Dosierung einsetzen. Man muss nur eben einen Einstieg finden und die Leute über diese vielleicht kleinen Bewegungsformen, ob nun intensiv oder weniger intensiv, dazu bringen, auch so nah wie möglich an diesen Zielkorridor heranzukommen. Und ich glaube, das ist das sehr Wertvolle daran. Denn diese Untersuchungen über die kurzintensiven oder die vielleicht nicht ganz so intensiven Exercise-Snacks haben ja immer so einen begrenzten Zeitraum. Das heißt also, wie viel ist davon wirklich über Jahre, Jahrzehnte umgesetzt worden? Das ist ja die große Frage dahinter. sondern da wird meistens geguckt, okay, mindestens 3 Monate, vielleicht auch mal 6 Monate und solche Dinge. Dann eben gerade im Übergang Rentenalter, dass das vielleicht da genutzt wird. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Untersuchungen. Die große Preisfrage aber ist immer, wie viel müssen wir wirklich machen, um ganz, ganz individuell und langfristig von dem gesundheitlichen Nutzen zu profitieren? Und da muss man dann doch sagen, da hat die WHO dann doch recht und es ist schön, dass sie das so hochgeschraubt hat, weil sie damit zeigt, es ist einfach ein unglaublich wichtiger Parameter, um gesund zu bleiben, gesund alt zu werden oder vielleicht auch wieder ein bisschen gesünder zu werden.
Stimmt es eigentlich, dass mittelalte Frauen am wenigsten Sport machen? Das habe ich vor Jahren gelesen. Ich habe jetzt aktuell Daten gesucht, keine gefunden.
Ich auch also, nicht.
Ist das so?
Ich habe tatsächlich auch nochmal geguckt. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich glaube, generell ist es so, dass wir Frauen in fast allen Altersgruppen deutlich weniger machen. Also Mädchen deutlich weniger als Jungen. Dann die jungen Erwachsenen, junge Frauen, weil die eben im Beruf, dann vielleicht kommt das Familiäre dazu. Und da haben wir vor Jahrzehnten tatsächlich schon mal so eine Untersuchung gehabt bei Grundschulkindern. Da waren die Papas dafür zuständig für das Sporttreiben bei der Kinder und die Mamas fürs Essen, was auf den Tisch kam. Also wirklich so tatsächlich total alte Rollenbilder, die da auch noch bedient worden sind. Und das zieht sich so ein Stück weit durch. Manchmal ist es eben auch eine Frage des Bildungsgrades. Also welche Chancen habe ich, wie viel Zeit habe ich, welche Bedeutung messe ich dem Sporttreiben oder der Bewegungsform auch zu. Also das sind immer so ein Faktor, der auch noch mit reinspielt.
Sie sagen ja von sich, Sie seien nicht besonders sportlich und Sie hatten 3 Punkte im Sportkurs in der Oberstufe. Ich will jetzt noch mal einmal kurz abfragen in diesem Zusammenhang. Also von dieser, wir haben ja zusammen ausgerechnet 5+ bis zur Aussage, ich bin unerträglich, wenn ich mich nicht bewegt habe. Wie haben Sie das denn geschafft? Das ist ja im Grunde genommen die Antwort auf dieses, wie mache ich es denn?
Sagen wir so, der Sportunterricht gilt ja auch nicht immer so als förderlich für das allgemeine Bewegen und ich bin nicht sonderlich talentiert, was so Volleyball angeht und das hat maßgeblich zu dieser Note mit beigetragen, bis hin zu, dass ich einfach nicht mehr da war. Das heißt, mit anderen Worten, vielleicht müssen wir bei Dingen darüber nachdenken, die Perspektive auf die Dinge zu verändern, also dass nicht unbedingt immer Leistung im Vordergrund stehen soll, sondern das soziale Miteinander, der Spaß an der Bewegung und solche Dinge. Und tatsächlich ist es so, wenn ich nicht dieses 1 Stunde mit dem Hund draußen hoppeln war, so nenne ich ja mein Joggen, weil ich wirklich richtig langsam bin, dann da denke ich drüber nach, über was jetzt so im Tag, also zum Beispiel über unser Gespräch heute oder was sonst am Tag auf mich zukommt. Ich sortiere mich, ich sortiere Tage davor. Man kommt ja auch in so einen Laufflow mit rein. Also von daher dieses ganze Nebenbei, was körperliche Aktivität, Bewegung, Sport, alles mit einem macht, das sollte man viel mehr in den Vordergrund schieben. Vielfach steht eben hinter Sporttreiben, du musst das machen, damit du länger hältst, sage ich mal so salopp. Mm. Damit das, wie Sie es vorhin genannt haben auch, dass es einen so anspringt. Also man hat immer so das Gefühl, man muss jetzt Krafttraining machen, damit sich die Muskulatur erhalten muss.
Und das habe ich sofort keinen Bock.
Genau. Und das ist eine der Barrieren, die auch ganz häufig genannt werden. Dieser Druck, der dadurch entsteht. Man muss immer alles. Eigentlich ist doch schön, dass wir uns bewegen dürfen, dass wir uns vielfach bewegen können und dann vielleicht eben auch Momente suchen, wenn die Zeitfrage im Vordergrund steht. Und das ist vielleicht eben auch so eine Frage, die uns Frauen dann häufig betrifft, wenn wir im Berufsleben sind, wenn wir die Familie noch haben und versorgen müssen, dann ist natürlich immer die Frage, wann bringen wir das denn auch noch unter? Ne? Und dann einfach eben, da springt einen wiederum der Alltag so an, dass man vielleicht Musik aufdreht und wenn man staubsaugt und dabei vielleicht tanzt. Das klingt jetzt vielleicht nicht so attraktiv als erstes, aber das verbrennt halt auch Kalorien. Und das sind Dinge, die machen mir einfach Spaß. Und auch solche Sachen rauszufinden, was macht denn vielleicht mehr Motivation und solche Dinge. Also ich könnte nicht ohne meine Bewegungsform.
Also ich glaube, wenn man erstmal an dem Punkt ist, dann ist schon mal irgendwie ganz viel geschafft.
Ja.
Ne? Ich glaube aber, diese Kombination aus eigentlich keine Zeit haben oder ich sag mal, es ist ja mal eine Frage der Priorisierung, aber viele, viele andere Dinge, die auch noch anstehen haben. Ja, also und wann immer ich kann, stelle ich halt diese Frage, wie hat die individuelle Person das geschafft, diesen Raum da zu besetzen für die Bewegung und dann ja auch noch Spaß drin zu haben. Ich glaube, dass es ein bisschen so ist, dass dieser Aspekt, das haben Sie auch gerade gesagt, Spaß haben oder sozusagen alles, was nicht Training am Sport ist oder an der Bewegung ist, das in den Vordergrund zu stellen, das ist halt auch was sich Frauen irgendwie abgewöhnen. Ne? Also Männer gehen Fußball kicken. Und ich glaube, dass wir Frauen da auch noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, da einfach den Spaß in den Vordergrund zu stellen.
Ja, und vielleicht bei Männern steht tatsächlich mehr, ich hatte das mir auch nochmal, weil ich auch nach Zahlen gesucht hatte für Sie. Was ich aber fand, war nochmal diese Unterschiede, dass für Männer die Leistung mehr im Vordergrund steht. Also wenn wir jetzt so wirklich so binär denken.
Ja.
Für Männer mehr die Leistung im Vordergrund steht und für uns Frauen doch häufig, und da sage ich mal extra bewusst ein Leider, die Gewichtsreduktion. Und das muss man, glaube ich, nochmal so ein Stück weit erden. Weil durch körperliche Aktivität nehmen wir ja nicht so wahnsinnig viel ab. Wir machen unendlich viel für die Gesundheit. Und das war auch nochmal der Punkt bei der gestrichelten Linie, wo geguckt wurde bei Krafttraining und bei Ausdauertraining, was setzt denn welche Botenstoffe für Gesundheit frei aus der Muskulatur? Und da haben wir wieder wirklich was Verschwommenes. Also nicht nur Krafttraining macht das oder Ausdauertraining macht das, sondern beides ist eben in der Lage, kleine Botenstoffe freizusetzen. Und das ist alles, was vielleicht auch noch in den Vordergrund geschoben werden muss, weil wenn ich immer denke, ich treibe Sport oder ich bewege mich mehr, um essen zu können, dann muss man leider realistisch sagen, 500 Schritte braucht man ungefähr, um einen Würfelzucker zu verbrennen. Und bei Würfelzucker denkt noch gar keiner so böse nach, weil jeder weiß, Würfelzucker, Haushaltszucker ist alles so, macht krank und das alles, deswegen reduziere ich das eh. Aber ein M&M mit Nuss drin, das haben wir inhaliert, bevor wir überhaupt über Turnschuhe nachgedacht haben, sind auch 500 Schritte. Das heißt also, ich habe das mal gemacht, ein DIN-genormter Zimtstern sind irgendwie, glaube ich, 2000 Schritte oder solche Dinge. Also mit anderen Worten, wenn wir Bewegung immer nur mit Kalorienverbrauch verknüpfen und nicht mehr mit diesem gesundheitlichen oder dem Teilhabe oder dem sozialen Aspekt oder dem Freudeaspekt.
Dem Spaß
genau,
im besten Fall.
Dann können wir auch daran nur scheitern, weil wir das dann eben falsche Erwartungen haben. Und falsche Erwartungen, die führen natürlich dazu, dass man sich doch mehr rauszieht. Und das, glaube ich, muss man immer sehr geerdet sagen. Körperliche Aktivität unterstützt die Gewichtsabnahme. Die unterstützt vor allen Dingen den Erhalt der Muskulatur. Und das ist gerade bei Gewichtsverlust unendlich wichtig, weil Muskulatur unser Verbrennerorgan auch ist. Und ohne das funktioniert es eben nicht. Aber wenn wir abnehmen wollen, muss man es eben kombinieren mit einer ausgewogenen Ernährung. Und dann funktioniert der Sport auch als Abnehmbooster mit dabei. Aber wir haben durch Sport und durch körperliche Aktivität, durch jede Bewegungsform eben ganz andere Wirkungen. Und das ist eben vor allen Dingen soziales Miteinander Teilhabe. Beispielsweise treffe ich mich jeden Samstag, Sonntag, auch bei furchtbarem Novemberwetter, zum Joggen bei uns im Wald. Also wir dürfen uns gegenseitig nicht absagen. Ne? Und wir sind auch total langsam und da werden alle Geschichten der ganzen Woche werden da vertratscht und solche Dinge. Aber das Entscheidende ist gar nicht so sehr, dass wir dabei Kalorien verbrauchen, sondern dass wir das zusammen machen und den Wald dabei genießen und das Quatschen dabei genießen. Und das ist eben vielleicht auch noch eine Möglichkeit, in den Sport zu finden oder in die Bewegung zu finden, dass man sich eben zum Spazierengehen, zum zusammen was unternehmen, zum vielleicht zusammen ins Fitnessstudio gehen, auch verabredet. Und dann hat man so ein bisschen jemanden da im Nacken sitzen, der dafür sorgt, okay, jetzt musst du auch wirklich mal los, wenn man verabredet ist.
Naja, also ich kenne das natürlich als den ältesten Frauenzeitschriften-Tipp, ne, sich zu verabreden. Aber auch da, glaube ich, haben wir viele Jahre den Fehler gemacht, uns nur damit überlisten zu wollen, statt den Fokus darauf zu legen, dass es halt mehr Spaß macht.
Ja, haben Sie recht. Die Perspektive muss da tatsächlich anders sein. Ne? Und dass es eben schön ist, dass man das zusammen macht und nicht so, ich brauche das zusammen, damit ich es auch überhaupt mache. Ja, stimmt.
Ja, das ist ja. Ich wollte Sie aber auch nochmal fragen zum Thema Longevity. Das ist ja jetzt so die ganz große Sache. Und ich kann mich daran erinnern, Sie haben mir gesagt, vor 1995, meine ich, wusste man gar nicht oder war noch gar nicht belegt, dass Sport das Leben verlängert. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau andersrum. Das war vorher tatsächlich schon belegt. Also man hat schon in den 70er Jahren diese Harvard-Alumni-Studie gemacht, Ende der 70er. Und da kommen übrigens tatsächlich auch die Bewegungsempfehlungen her, dass man dann gesehen hat, okay, 30 Minuten am Tag oder so eine bestimmte Kalorienmengenverbrauch sorgt für ein Abnehmen der Herzinfarktrate und solche Dinge. Also das heißt, dass die Bewegung zur Verlängerung des Lebens beiträgt, ist eigentlich schon ein sehr altes Wissen. Ne? Also von daher bin ich überrascht, dass das jetzt so ein In-Thema wieder geworden ist. Also ich habe so den Eindruck, es ist wieder so ein, wie nennt man das so schön, alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Das war früher so dieses Riesenthema Anti-Aging und jetzt ist es eben Longevity. Und wenn es dazu beiträgt, dass die Leute mehr machen, dann ist das sicherlich gut und dann freue ich mich eben auch, wenn so ein neuer Name zu einem neuen Booster sozusagen, alle machen das mit beiträgt. Ich habe aber manchmal so ein bisschen auch den Eindruck, aber das ist so meine persönliche Meinung, dass es auch etwas genutzt wird, um dann doch vielleicht auch Strategien mitzubewerben, die teuer sind und die vielleicht aber auch gar nicht so evidenzbasiert sind, wie vielleicht gerade das mit körperlicher Aktivität.
Sie meinen jetzt die ganzen Nährstoffe und so, ne? Das ist ja, seit man von Longevity spricht, finde ich, ist das so sehr mit dazugekommen.
Ja, stimmt.
Und das stimmt. Sehr, sehr viel daran ist nicht belegt. Aber ich denke mal, also dieser große, große Trend, dass man immer genauer weiß, was Bewegung für uns tut, also der reißt ja nicht ab, ne?
Nein.
Da gibt es ja auch immer neue, immer wieder überraschende Erkenntnisse, wie jetzt kürzlich das mit den Willpass.
Genau.
Das schreibe ich im Übrigen in die Shownotes, das verlinke ich auch, die einzelnen Studien und so weiter, dass das jeder nachvollziehen kann. Ja, also ich denke mal so, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie als Präsidentin eben dieser Fachgesellschaft, also das muss ja eigentlich eine helle Freude sein, wie sich das entwickelt mit all diesen weiteren Studien und Erkenntnissen, ne? Aber jetzt wird das so ein bisschen anders gelabelt. Bezieht dann da die Fachgesellschaft Stellung? Also ist das so ein bisschen so ein Gegeneinander oder ist das ein Miteinander? Also diese ja auch sehr kommerzielle Bewegung, wie geht die Fachgesellschaft damit um?
Also wir haben bislang keine Stellungnahme zu sowas geschrieben. Ich habe das aber Ihre Sendung und das Gespräch mit Ihnen als Impuls genommen und gedacht, das müssen wir eigentlich tatsächlich mal tun, das nochmal vielleicht ins richtige Licht zu rücken. Also auf unserem Kongress wurde das dieses Jahr auch sehr intensiv mitdiskutiert, der in Hamburg stattfand. Das war da auch Thema. Ich glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig, diese Besonderheit des Begriffes auch aufzunehmen, dass es im Wesentlichen darum geht, und das habe ich manchmal den Eindruck, wird in den vielen Zeitschriften, die dazu stellen und die dazu viel mehr Stellung nehmen als wir, falsch kolportiert. Es geht nicht um ein drastisches, ich werde noch älter und noch älter und noch älter, sondern, und das fand ich dann doch nochmal bemerkenswert und das Gute an diesem Begriff sollte vielleicht auch nochmal mitbetont werden, dass es eben darum geht, wie werde ich denn älter? Und das geht auch ein bisschen in diesem Kommerz, auch fehlt ein bisschen. Und da sind wir nochmal bei den Themen, die wir eben genannt haben, ne? Teilhabe, Funktionieren und solche Sachen. Und diese Analyse der vor allen Dingen über 100-Jährigen und den Blue Zones, wo eben geguckt wird, warum werden manche Leute in manchen Regionen eben auch älter, dann trägt da natürlich die Klassiker, die ja schon seit Jahrzehnten gepredigt werden, eben ernähr dich gesund, viel Obst und Gemüse, ballaststoffreich eben, ob das nun mediterrane Kost ist oder Nordic Diet, die ja in der, also die skandinavische Kost, die ja in eine sehr ähnliche Richtung geht, die soziale Teilhabe, dass eben tatsächlich die Umweltfaktoren und Umfeldfaktoren unser Genom, also was ist in unseren Genen dann eben so stark beeinflussen, dass wir eben in die längere oder vielleicht auch kürzere Lebenszeit rutschen dahinter. Und die Eigenverantwortung, die da wieder dahinter steckt, was tue ich, damit ich länger gesund bleibe und ein gutes, älteres Leben auch vor mir habe? Das finde ich ist eben auch eine Sache, die Longevity dann nochmal ganz anders auf das Tablett bringt. Und das ist wiederum eine gute Sache dahinter.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es irgendwie einfach zur Zeit passt dahingehend, dass das Thema Eigenverantwortung einfach so viel größer wird in jeder Hinsicht. Also sei es die Rente oder was auch immer. Das hat sehr viele Aspekte. Ich freue mich aber, dass wir es angerissen haben. Das ist so ein bisschen wie bei der Menopause auch, ne? Die Fachgesellschaften, die es halt wirklich schon lange gibt und dieses auch lange mitverfolgen, die sind dann oft ziemlich stumm.
Darf ich noch eine Sache zur Eigenverantwortung gerade ergänzen, weil mir das so wichtig ist? Eigenverantwortung, Sie hatten das nochmal gesagt gerade, ich habe auch sofort in meinem Kopf tauchte auf, das muss ich eigentlich nochmal betonen. Eigenverantwortung ist das eine. Ich muss aber natürlich auch Gelegenheit haben, die Kompetenz, und da sind wir ja beim Thema Gesundheitskompetenz, irgendwo lernen zu müssen, weil es gerne individuell und Eigenverantwortung gerne das Ganze übertragen wird. Wenn wir jetzt doch nochmal in diese Blue Zones gucken, dann sind das ja auch Regionen, wo bestimmte Lebensformen auch mit gefördert werden. Das heißt also, wenn wir möchten, dass wir als Gesellschaft gesünder werden, länger leben, besser werden und damit auch ein längeres Bruttoinlandsprodukt haben und besseres, das hängt ja sehr eng miteinander zusammen, wie lange kann ich auch gut arbeiten und solche Dinge. Was kann ich vielleicht auch nochmal für Klimagerechtigkeit tun? Das sind nämlich aktive Transportwege. Dann ist es natürlich schon das eine, die individuelle Verantwortung und die Eigenverantwortung, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass eben die Lebensmittel, die das Ganze fördern, günstiger werden, dass die Umgebungsbedingungen grün und zur Bewegung einladend sind. Und da sind wir dann doch nochmal bei so einer Art organisationalen Gesundheitskompetenz. Also wie sind die Rahmenbedingungen, in denen wir auch gemeinsam alt werden?
Na klar, da haben Sie natürlich vollkommen recht.
Es ist halt beides. Es ist halt beides wichtig. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen und die innere Haltung muss eben auch entsprechend stimmen. Und dann werden wir gemeinsam alt.
Bevor es weitergeht, noch ein kleiner Reminder an den wirklich total tollen Online-Fitnesskurs für Frauen ab 50 von der Brigitte. Forever Fit heißt er. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Wirklich fundiert erarbeitete Übungen, die dir helfen, deine Muskeln aufzubauen. Ganz einfach, Step by Step, zu Hause, on demand. Und wirklich trotzdem auf inhaltlich hohem Niveau. Die Frau wusste, was sie tut, Janina Raab. Nichts, was man auf YouTube findet. Der Link ist in den Shownotes. Wirklich echte Empfehlung meinerseits. Und jetzt weiter zur Folge.
Ja, und da schließt sich der Kreis, denn da sind wir wieder bei zwei mittelalten Frauen, die genau wissen, wie gut das wäre, ins Fitnessstudio zu gehen, aber die es trotzdem nicht tun.
Genau. Ja, aber ich werde tatsächlich, wir haben zu Hause Hanteln hier. Und die werde ich jetzt.
Habe ich auch alles.
Die werde ich jetzt hier.
Kettlebell habe ich und, ach Gott. Ja, aber wer weiß, vielleicht hat das jetzt was in mir umgelegt, dieses Gespräch mit Ihnen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken.
Ich danke Ihnen.
Und vielleicht führen wir es auch irgendwann nochmal fort. Ich habe den Eindruck, da liegt noch viel Themenpotenzial.
Sehr, sehr gerne, freut mich.
Herzlichen Dank, Frau Professor Justen.
Danke.
Tschüss.
Ihnen. Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jortzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.